Ich finde, Antiopfer erkennt man darin, dass sie eigentlich eine Dominanz beibehalten wollen, also dass der Verlust der Dominanz ihnen für sie ein Problem ist. Und Opfer stellen den Anspruch der Gleichberechtigung.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast. Begegnungen in der Teeküche heißt es eigentlich. Jetzt Begegnungen im NSDOC Köln.
Warum nicht?
Genau, warum nicht? Ich freue mich total, dass du hier bist, dass wir es geschafft haben, hier gemeinsam zu sitzen. Und im Podcast ist es immer so, dass ich meine Gästinnen frage, ob sie sich selber vorstellen. Aus dem Grund, dass man ja immer mal wieder mit unterschiedlichen Hütchen an unterschiedlichen Orten spricht. Und deshalb würde ich dich das heute auch bitten.
Na klar. Hi Nicole, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Und mein Name ist Alice Hasters. Ich bin Autorin, ich schreibe Bücher. Ich habe 3 Bücher geschrieben. In den letzten 7 Jahren. Und für das erste Buch bin ich am bekanntesten. Das kam 2019 raus und heißt, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollen. Und dann gab es noch eins, das heißt Identitätskrise, und jetzt gerade ist Antiopfer erschienen. Und zusätzlich zum Bücherschreiben kennen mich manche auch noch als Podcasterin, weil ich mit meiner Freundin Maxi den Podcast Feuer und Brot mache, seit mehr als 10 Jahren schon. Maxi und ich kennen uns seit der 5. Klasse und wir sind zusammen aufs Hansa-Gymnasium gegangen und dann haben wir auf dem Humboldt-Gymnasium Abi gemacht. Wir sind halt also auch Kölner SchülerInnen gewesen. Und ja, ich glaube, für den Podcast ist das alles, was man über mich wissen muss.
Zu diesem Rahmen. Ja, das ist jetzt eine kleine Offenlegung. Euer Podcast Feuer und Brot und sicherlich auch dein erstes Buch haben auf jeden Fall auch dazu beigetragen, dass damals Chrissy, die auch hier ist, mit der ich den Podcast gestartet habe, und ich uns entschieden haben, diesen Podcast zu machen.
Oh, wie schön.
Also das war, wir haben ja 2021 angefangen und wir waren Feuer und Brot-Hörerinnen zu der Zeit. Ging es ja so los, also in der Corona-Zeit im Jahr davor hatte man plötzlich Zugänge zu so ganz vielen Räumen, wo man vielleicht sonst nicht teilnehmen konnte, Panels, Lesungen und so weiter. Und da gehörte dein Buch auch auf jeden Fall dazu. Dann kam Black Lives Matter 2020, Hanau davor Halle und so weiter. Und das hat uns auf jeden Fall auch in unserer Auseinandersetzung mit all diesen Themen sehr geprägt. Und immer wieder haben wir bei diesen Online-Veranstaltungen, an denen man dann plötzlich in ganz Deutschland dabei sein konnte, gedacht, ja, es ist so krass, dass das Thema Schule und Bildungssystem immer irgendwann vorkommt. Also ja, bei jeder Lesung, spätestens dann nachher in der Diskussion, wenn es eine Fragerunde gibt, kommt dann sowas wie, aber müsste das nicht eigentlich schon in der Schule anfangen? Mhm. Aber müsste das nicht eigentlich schon in der Kita anfangen? Können wir da nicht irgendwas auch im Bildungssystem dran ändern oder uns mit diesen Themen auseinandersetzen? Und das war so ein bisschen auch unser Aufhänger zu sagen, vielleicht müssen wir irgendeine Art von Raum schaffen, um diese Brücke zu schlagen.
Ja.
Weil du ja jetzt auch wahrscheinlich, wie viele andere Gäste in dem Podcast, erstmal sagen würdest, was hat das jetzt, also ich schreibe ja nicht zur Schule, das ist ja erstmal nicht mein Thema. So. Also danke, das ist, glaube ich, das, was ich sagen möchte.
Ja, danke dir. Also auch, weil das ja, ich sehe das total so, also wir sprechen ja viel, also seit ein bisschen auch schon vor 2020, aber ich glaube 2020 ist jetzt so das Jahr im Gedächtnis der Leute, wo die, man verbindet das so mit diesen Gesprächen über institutionelle Diskriminierung und institutionelle Hierarchien und so weiter. Und die Schule ist halt institutionell also es ist eine Rieseninstitution, die Gesellschaft formt, die Gesellschaft sortiert. Und deshalb gehören natürlich auch diese Diskurse auch total da rein. Und zum Beispiel in meinem ersten Kurs so ein ganzer Abschnitt über Schule, weil das natürlich ein Ort ist, der prägt, der bildet, wo man quasi kleine Mini-Gesellschaften innerhalb einer Gesellschaft abbildet und Leute lernen müssen, sich zu organisieren, miteinander zurechtzukommen und alles eben in diesem Rahmen, dass man die ganze Zeit aber auch noch Input bekommt. Mhm. Und das, also das, da passiert viel. Das ist, und man merkt das ja auch jetzt, ne? Also ich will jetzt vielleicht nicht sofort
sofort die Stimmung runterziehen,
aber ich finde schon Wahnsinn, inwiefern auch die Schule natürlich auch quasi in diesem Kampf um, in diesem, ja, in diesem Rechtsruck und in dem Kampf um Kultur und so weiter sehr stark in den Fokus genommen wird. Und das auch alles unter diesem, ja, unter dieser, unter diesem Motto der Neutralität, also dass man irgendwie weniger, also dass jegliche politische Ausrichtung, also jegliche politische Interpretation von Schulmaterial schon das Neutralitätsgebot verletzen würde, was natürlich überhaupt nicht, dem ist nicht so und das funktioniert ja auch nicht so. Also auch bis zu diesem Punkt könnte man ja auch sagen, dass Neutralität, so wie sie quasi von ja, schon von der CDU, aber auch vor allen Dingen von der AfD quasi gefordert wird, ja auch quasi schon eine Ideologie ist fast.
Total. Da rede ich viel drüber, ja, logischerweise irgendwie. Und heute wurde mit Sicherheit auch ein bisschen über dieses Thema gesprochen, was ja auch zusammenhängt mit so diesen Fragen. Wer setzt eigentlich die Themen? Ne? Wann fallen wir da auch immer wieder drauf rein, indem wir ständig in so ein Reagieren gezwungen werden und so. Und ich glaube, das ist so genau der Punkt auch für unser heutiges Gespräch, dass man eben schauen muss oder es versuchen kann, über einzelne Themen diese Aspekte in so unterschiedlichen Bereichen zu erkennen und immer wieder zu gucken, was hat das eigentlich miteinander zu tun. So, und da spielt Schule natürlich eine große Rolle, aber da spielt auch insgesamt, also jeder gesellschaftliche Bereich ja immer wieder eine Rolle und auch die Literatur und auch der Diskurs an sich und so weiter. Und das wollen wir auch ein bisschen versuchen. Steht ja auch unter dem Motto heute Baustelle Demokratie. So, wo sind eigentlich diese ganzen unterschiedlichen Baustellen und kann man die auch zusammenführen? Gibt es da irgendwie was Gemeinsames oder ist es eher so, dass wir an vielen unterschiedlichen Stellen eigentlich ähnliche Themen beackern müssten und so? Das sind so ein bisschen die Fragen, die ich mir auch für das Gespräch und für den Tag heute gestellt habe. Und ich glaube, dass, du kannst mich korrigieren, dass du mit deinem neuen Buch ja auch ein bisschen schaust, was hat sich auch in den letzten Jahren vielleicht so an Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen oder was lassen sich für Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen auch erkennen und machst das eben an dieser Frage fest oder versuchst es halt an dieser Frage des, was ist eigentlich ein Opfer oder was ist ein Anti-Opfer, so ein bisschen zu erläutern. Also es geht ja logischerweise, sonst wäre es kein Buch, über diese Begriffsdefinition hinaus. Und es geht eben auch sehr viel um gesellschaftspolitische Themen und das Miteinander und so weiter. Ja.
Aber genau, du hast es schon gut zusammengefasst, dass es mir bei dem, also dass ich mir das Thema ausgesucht habe, um eigentlich einen Rahmen zu finden, in dem man viele unterschiedliche Bewegungen so zusammenfassen kann. Also ja, Vorwärts-Rückwärts-Bewegungen haben wir viele. Mir geht's, also in diesem Buch geht es auch vor allen Dingen darum zu versuchen, diesen Backlash, der nach 2020 sehr stark kam, aber auch irgendwie generell diesen, was Leute heutzutage Vibe-Shift nennen, mal zu konkretisieren. Also wie findet der überhaupt statt? Also genau, man redet von bürgerlicher Kälte, man redet von einer neuen Härte, also all das sind so Worte, die irgendwie richtigerweise versuchen zu beschreiben, was hier passiert oder was jetzt gerade irgendwie so aufkommt. Ich habe es halt versucht, mit an diesem Wort Opfer zu versuchen, so eine Tür aufzumachen, um mal darüber nachzudenken, wovon wir eigentlich reden und wie wir eigentlich über Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit denken, weil Opfer, glaube ich, jetzt erstmal ein Wort ist, was viele Leute, also da haben viele Leute negative Assoziationen zu, auch zu der Figur des Opfers. Also es ist eher eine Person, es ist eher unangenehm, man will sich nicht mit dieser Person auseinandersetzen, weil die will irgendwas von einem. Also da gibt es so eine, direkt so ein, ich glaube, wenn die vielen Assoziationen sind so, dass man sich davon fernhalten muss. Auf der anderen Seite ist Opfer quasi das Wort, was wir benutzen, um auch Gerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit identifizierbar zu machen. Also dass Leute von Ungerechtigkeit betroffen sind, auch im juristischen Sinne oder so, das sind die Opfer. Und wenn wir, also was sagt das quasi über eine Gesellschaft aus, wenn wir das so immer so schlimm finden oder auch die Leute irgendwie, die wir als Opfer bezeichnen, so schlimm finden oder auch immer mehr in so eine Denkhaltung kommen, dass Opfersein etwas Subjektives ist, was so ein bisschen eine Einstellungssache ist und man kann auch einfach kein Opfer sein und dann kann man sich das aussuchen und eigentlich kann man sich dann auch Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit aussuchen. Also solche Sachen stecken dann irgendwie viel da drin. Witzigerweise, das ist in dem Buch gar nicht so thematisiert, aber ganz oft, wenn ich über das Buch rede, wird so eingeleitet, dass das ja auch so ein Schimpfwort auf Schulhöfen ist. Also da wird auch wieder auf die Schule verwiesen, dass das ja in der Schule so negativ gebraucht wird. Und das stimmt auch, aber man denkt so, ja, aber also die Schule ist auch nur ein Reflexionsraum. Genau. Also der Schulhof hat jetzt nicht, ist ja auch einfach nur, das reflektiert ja auch, was in Westerwelt irgendwie los ist und irgendwo müssen das die SchülerInnen ja herhaben.
Also, genau. Ja, das ist ja sowieso spannend bei gesellschaftlichen Debatten, dass das oft so auf dem Rücken der SchülerInnen ausgetragen wird und so getan wird, als hätte das nichts mit der Gesellschaft zu tun. Also dann werden SchülerInnen so oder Jugendliche so problematisiert, ne? Und man denkt sich so, ja, aber was sagt es denn eigentlich über unsere beispielsweise Bildungspolitik aus, wenn das das Ergebnis ist? So, ne? Also es ist noch weitgreifender, aber das geht so ein bisschen in so eine ähnliche Richtung, würde ich sagen.
Ich glaube, also manchmal, ich kann es natürlich nicht ganz, aber für mich hat das dieser Vibe, wenn Leute sagen, ja, und das ist ja auch ein Schimpfwort auf Schulhöfen, dann hat das für mich auch oft, glaube ich, geht auch bei vielen Leuten sowas auf, wer sagt das? Also ich glaube, es ist auch manchmal so, wenn Leute sagen, es ist ein Schimpfwort auf Schulhöfen, ist es für mich auch oft so kodiert, dass es irgendwie, dass Leute das so migrantisierten Jungs vor allen Dingen zuschieben wollen, dass die das so sagen. Und ich glaube deshalb, also auch weil ich, also natürlich ist das irgendwo auch wichtig, über die Dynamiken auf Schulhöfen zu sprechen, aber ich fand jetzt irgendwie, gerade weil es schon so ein klischeebehaftetes Bild ist, dass man denkt, so hier, die sagen immer, die finden die Opfer so doof, wir würden ja nie schlecht über Opfer reden, der Rest der Gesellschaft, wollte ich da auch gar nicht lang gehen, weil ich finde, das ist so ein, auch wieder so ein Outsourcing. Und so ein Hinschieben, das sind die Jungs auf den Schulhöfen, die so über Opfer nachdenken. Wenn man aber mal liest, also es gibt viele Bücher, die in den letzten Jahren erschienen sind, die sehr stark quasi dieses Narrativ pushen. So ein anti-wokes Narrativ, dass heutzutage wäre es ja so toll, ein Opfer zu sein. Mhm. Und die Leute spielen sich so zu Opfern auf, weil sie dadurch so viele Vorteile bekommen würden. Und die Gesellschaft ist eine, die so zu Opfern aufschaut. Und es wird immer mehr wieder so ein Bild kreiert, dass Opfersein etwas Positives wäre, dass es etwas wäre, was einem das Leben leichter machen würde und dass man das quasi eigentlich nur ausnutzt, um anderen Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen oder sich Vorteile erschleichen zu wollen. Also es gibt unterschiedliche Beispiele. Ich habe jetzt gerade ist eins erschienen, das heißt Opfer, was so ein bisschen in die Richtung geht. Im Amerikanischen ist gerade was erschienen, ein Buch erschienen, das heißt Suicidal Empathy und sagt quasi, dass Empathie so uns alle ins Verderben bringen würde, weil eben es so viele Menschen gibt, die sich so zum Opfer machen würden und die das alles so ausnutzen. Also das ist quasi so, sag ich mal, der neue Vibe, so, das quasi von rechts so diesen ganzen sozialen Bewegungen so entgegengeschlagen wird. Also das ist quasi die Antwort auf diese ganzen antirassistischen, feministischen, queeren Bewegungen, die ist oft die Antwort, ja, aber also schön und gut mit Rassismus oder Queerfeindlichkeit und Sexismus und so weiter, aber macht ihr nicht euch auch ein bisschen zum Opfer? Das ist so, ich finde das so eine blöde Antwort. Also es ist so eine enttäuschende Reaktion, finde ich, auf die Diskurse, die man versucht anzuschieben.
Total. Man merkt schon, es ist auf jeden Fall, Franzi Kohistani hat das mal im Podcast so Schlüssellochthema genannt. Das fand ich einen total guten Begriff. Da ging es um ihr Buch, aber ich glaube, man merkt es schon, ne? Also man guckt so relativ eng über einen Begriff auf eine Sache und es wird so immer breiter und man sieht immer mehr. Wir haben überlegt, dass du am Anfang eine kleine Stelle auch liest. Ja. Ich würde sagen, das machen wir jetzt und dann sprechen wir darüber dann weiter.
Alles klar. Warte, jetzt muss ich die Stelle finden. Hatte ich mir gerade noch markiert? Ah ja. Worüber schreibst du gerade? Eigentlich beantworte ich die Frage nicht gerne. Verfrühte Urteile machen Texte meist nicht besser. Doch für diesen hier wollte ich so viele Reaktionen wie möglich hören. Ich schreibe über Opfer, antwortete ich deshalb. Mehr sagte ich erst einmal nicht, denn ich wollte wissen, woran mein Gegenüber als erstes dachte. Schließlich taucht Opfer in vielen unterschiedlichen Feldern auf. Religion, Psychologie, Soziologie, Krimis, um nur ein paar zu nennen. Die meisten dachten jedoch zuerst an ihr eigenes Umfeld. Sie hatten sofort einen ganz bestimmten Menschen vor Augen. Allerdings war das meist keiner, der ein schweres Schicksal erlitten hatte, sondern eine Person, die in Selbstmitleid ertrank. Ein Familienmitglied, das überzeugt davon war, besonders ungerecht behandelt zu werden. Eine Ex-Partnerin, die keinen Schlussstrich ziehen konnte. Ein Vater, der allen anderen die Schuld dafür gab, dass er nie richtig Karriere gemacht hatte. Eine Freundin, die überall Diskriminierung witterte. Social-Media-NutzerInnen, die von Content getriggert, getarget oder sich gesilenced fühlten. Das verbinden wir heute mit Opfern. Menschen, die keine Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen, die übertreiben, die zu sensibel oder zu selbstzentriert sind. Das Opfer wird zunehmend als Problem wahrgenommen und zwar nicht als Konsequenz eines Problems, sondern als dessen Ursprung. Der größte Konflikt scheint weniger in dem Problem selbst zu liegen, sondern vielmehr in der Haltung ihm gegenüber. Die Beschwerde, die sich immer wieder abzeichnet, lautet: Die Gesellschaft leidet unter Verweichlichung. Wir sind zu sensibel, schwach und verwöhnt, um den Herausforderungen dieser Welt entgegenzutreten. Markus Lanz sprach einmal von einer Hafermilchgesellschaft und einer Graven-Dicksaft-Truppe, auch wenn er wahrscheinlich das vegane Honigersatzmittel Agavendicksaft meinte, die wahnsinnig gefühlig sei. Andere würden es vielleicht so beschreiben: Wir sind eine Opfergesellschaft. Opfer steht mittlerweile für eine Eigenschaft, eine Identität oder im extremsten Fall sogar für eine Ideologie. Der technische Begriff dafür heißt Viktimismus. Er beschreibt zum einen den Vorgang, sich selbst zum Opfer zu erklären, aber auch die Art, wie Opfer gesehen werden und welche Funktionen sie einnehmen. Doch wo vor allem in der Gesellschaft wahrgenommener Viktimismus beklagt und besprochen wird, sehe ich den Aufstieg eines Anti-Viktimismus, eine Haltung, aus der heraus das Opfer bekämpft und vehement abgelehnt wird. Der Anti-Viktimismus zeichnet ein bestimmtes Bild des Opfers. Es ist fragil, belehrend und elitär. Es kann sich emotional kaum regulieren und geht davon aus, dass das Umfeld die schlimmsten und niederträchtigsten Intentionen ihm gegenüber hegt. Es terrorisiert den Rest der Gesellschaft mit Forderungen nach einer besseren Welt, akzeptiert andere Meinungen nicht, will andauernd Aufmerksamkeit, hält alle in eine Diskussion gefangen, die zu nichts führt, außer schlechter Laune. Die Bemühungen des Opfers bringen vor allem Zerstörung und Spaltung. Anstatt sich so anzustellen, bräuchte das Opfer einfach mehr Resilienz und Abhärtung, um wieder in der Realität anzukommen und weniger Ausreden für das eigene Versagen zu suchen. Das Opfer ist zwar einerseits ziemlich verhasst, dennoch wird ihm durchaus eine gewisse Popularität unterstellt. Alle würden heutzutage Opfer lieben. Alle wollten heutzutage Opfer sein. Das wird gerne behauptet. Doch wenn ein Opfer nervig, schwach und unglücklich ist, woran liegt dann der Reiz? Was befeuert den Viktimismus? Die Soziologen Bradley Campbell und Jason Manning argumentierten 2018, dass Opfersein Vorteile in Konflikten bringe. Wo es früher darum gegangen sei, die eigene Ehre und später dann die eigene Würde zu bewahren, drehe sich heute alles darum, wer den Opferstatus für sich behaupten könne. Denn das Opfer genieße die größten Sympathien in der Gesellschaft. Opfer seien also durch ihre Beliebtheit imstande, andere Menschen gegeneinander aufzuhetzen und würden diese Macht bewusst ausspielen. Anstatt ihre AntagonistInnen direkt zu konfrontieren, würden sich Leute heute an Dritte wenden, sich ihnen als Opfer präsentieren und sie dann für sich kämpfen zu lassen. Heutzutage werde man also nicht zu einem Opfer gemacht, man mache sich stattdessen selbst zu einem. Es wäre einfacher, dieses Buch zu schreiben, wenn ich mich klar für oder gegen diese Wahrnehmung in der Gesellschaft aussprechen könnte. Aber es ist etwas komplizierter. Zum einen sehe ich mich selbst oft dem Vorwurf ausgesetzt, ich würde mich zum Opfer machen, um mir Vorteile zu erschleichen. Und in der Hinsicht habe ich selbstverständlich das Bedürfnis, mich zu verteidigen und zu erklären, dass es mir weder um Spaltung noch um Vorteilserschleichen geht. Andererseits nehme ich ebenfalls eine erhöhte Fragilität in der Gesellschaft wahr. Ich habe genauso das Gefühl, dass ich oft von emotionalisierten Menschen belehrt werde, die mir höchst misstrauisch gegenüberstehen und meinen, ich hegte nur schlechte Absichten. Ich sehe also ebenso einen erbitterten Kampf um Aufmerksamkeit, eine schwindende Toleranz gegenüber meiner Perspektive und finde mich vermehrt in Diskussionen wieder, die nichts bringen außer schlechter Laune. Ich habe auch das Gefühl, Menschen stellen sich zu oft als Opfer dar. Doch paradoxerweise nehme ich diese Einstellung vor allem bei denjenigen wahr, die sich am meisten über Opfer aufregen, den AntiviktimistInnen selbst. AntiviktimistInnen projizieren ihre eigenen, oftmals apokalyptischen Ängste und Vorstellungen, insbesondere auf diejenigen, die strukturelle Gesellschaftskritik äußern. Das machen sie mit der gleichen Empfindlichkeit, die sie bei anderen beklagen. Jeder Versuch, diskriminierungsfreier oder bedürfnisorientierter zu sprechen und zu handeln, wird lang und breit in Podcasts, Talkshows, Büchern und Zeitungen ausgewertet, so als ginge die Meinungsfreiheit vor unser aller Augen in Echtzeit unter. AntiviktimistInnen beschweren sich über Hysterie und Panikmache, scheuen sich aber nicht davor, bei jeder Durchsetzung von Minderheitenschutz oder Umverteilungsmaßnahmen massive Gefahren für die Demokratie heraufzubeschwören, als würden wir gerade in eine Opfertyrannei rutschen, in der ein Leben der Selbstkasteiung wartet. Das Besetzen des Opferstatus wird als Rache an den Mächtigen gesehen, mit dem Ziel, diese in eine Unterwerfung aus schlechtem Gewissen zu zwingen. Diese Ängste überschreiben vollkommen, worum es eigentlich geht: Diskriminierung und ungerechte Verhältnisse. Dankeschön.
Das ist total gut. Jetzt in so einem Raum gibt es dann mal Applaus. Ich habe das im Podcast oft, wenn ich so zu zweit spreche, dass ich so das Gefühl habe, jetzt müsste ich so klatschen, wenn jemand gelesen hat. Aber das ist komisch. Danke. Ich glaube, an dieser Textstelle wird schon ganz gut deutlich, dass es da ganz schön viel zu entknoten gibt. Mhm. So, und da machst du dich ja in dem Buch auf dem Weg und macht das an so verschiedenen Beispielen fest. Also wir haben einmal, das hast du gerade schon beschrieben, Viktimismus und Antiviktimismus. Dann haben wir dieses Phänomen der Täter-in-Opfer-Umkehr, was oft zu so komischen Paradoxien führt, die du ja gerade auch schon beschrieben hast. Und für mich war das irgendwie so interessant und wichtig zu erkennen, dass es diese Phänomene eigentlich gesamtgesellschaftlich gibt. Das sagst du ja auch, dass du so ein bisschen da, du schreibst, ne, es ist komplizierter. Also ich nehme das auch wahr, dass ich so eine Fragilität wahrnehme, dass ich mich auch da irritiert fühle, wenn ich sowas wahrnehme. Und gleichzeitig erkenne ich aber auch die Machtdynamiken, die dahinter stehen. Und das war für mich so ein bisschen der entscheidende Punkt, dass man diese Ebene quasi mit reinziehen muss in das drüber nachdenken. Also, dass es immer auch um eine gesellschaftliche Positionierung geht in dem darüber sprechen und dass das eben entscheidende Unterschiede macht und dass das auch oft dazu führt, dass vom eigentlichen Thema bewusst abgelenkt wird, wie du am Ende schreibst. Ja. Willst du das nochmal so ein bisschen erläutern?
Ja, ich finde, du hast es schon voll gesagt. Also ich glaube nämlich auch, wenn man alleine auf das Gefühl schaut, ne, dann hat man das Gefühl, es ist so wie so eine Spiegelwelt. Also die einen, oder wie so ein Spider-Man-Meme. Kennt ihr dieses Spider-Man-Niveau? Die Spider-Man so alle gegenseitig anschuldigend auf sich zeigen. So fühlt sich das an, dass die einen sagen, also ich bekomme diesen Vorwurf, ja, du machst dich so zum Opfer und du willst nur Aufmerksamkeit. Und ich denke so, das stimmt doch gar nicht, das ist voll unfair. Und dann gucke ich aber irgendwie nach zu dem Rechten und sehe das Gleiche. Ja. Und dann Weil ich aber diesen Vorwurf bekomme, denke ich so, ah, muss ich jetzt auch empathischer und umsichtiger mit den Rechten umgehen? Mhm. Weil vielleicht haben sie ja, vielleicht geht es ihnen auch, vielleicht fühlen die sich auch missverstanden und so. Und also es ist dann auch so eine, also der Vorwurf, der mir entgegenkommt, löst dann im ersten Moment so eine Verunsicherung aus, dass ich denke, ah, vielleicht kann ich die Vorwürfe auch gar nicht machen. Und das ist auch so, finde ich, was so eine Strategie, die die Rechten sehr gut drauf haben, dass man immer so das Gefühl hat, okay, jetzt, das ist so wie so ein Kind, was immer alles nachspricht, was man sagt, und man kommt aber überhaupt gar nicht in die Unterhaltung sozusagen. Das ist so das eine. Und dann ist eben Opfer, finde ich, ein Wort, wo ich finde, da ist so Vorsicht angebracht. Also ich finde, da ist eine Behutsamkeit, die mit der ich irgendwie da dran gehen möchte. Ich kann da jetzt nicht so abfällig sein, so, ach ja, ihr macht euch so zum Opfer und so weiter. Also ich glaube, was oft passiert, ist halt, ja, dass man das Gefühl hat, niemand fühlt sich gesehen oder gehört und so weiter. Ich glaube, es liegt auch zum einen daran, weil ich wollte dem Opfer sowas anders gegenüberstellen als den Täter oder die Täterin, weil ich glaube, in dem Diskurs geht es oft, ist der Streit gerade der, dass man das Gefühl hat, okay, man versucht irgendwie, eine Gruppe versucht, über die Diskriminierung zu sprechen, die sie erlebt. Und dann gibt es die Gruppen, die denken, ah, dann erschließt das, ist dann quasi das Ergebnis, dass ich automatisch Täterin bin oder so. Und da kommen dann diese Verteidigungshaltungen hoch. Oder dann kommt auch so eine gewisse Verletztheit hoch und so weiter. Aber die Frage, die dann sehr unproduktiv ist. Und dann muss man sich auf, es ist ähnlich wie, was ich auch im ersten Buch beschreibe, ne? Wenn man über Rassismus spricht, wenn man Rassismus anspricht. Und dann ist da so eine Dynamik und auf einmal entschuldigt man sich dafür, dass man das Thema überhaupt angesprochen hat. Das ist eigentlich das, was passiert so in der Welt gerade angekommen, so wenn es um soziale Gerechtigkeit geht. Also ich habe das Gefühl, da ist so ein massiver Druck, dass alle Leute, die irgendwo mal gesagt haben, dass es quasi diskriminierende Strukturen in der Gesellschaft gibt, so stark irgendwie unter Druck gesetzt werden dass man sagen soll, ja, tut mir leid, sorry, dass ich überhaupt mal was darüber gesagt habe. So, ja, und diese Haltung, die wollte ich irgendwie beschreiben und was anderen als TäterInnen verhalten. Das muss ich nicht unbedingt ausschließen, aber deshalb habe ich quasi diese Figur des Anti-Opfers erfunden, weil ich brauchte irgendwie so, das Anti-Opfer ist für mich quasi jemand, der sich als Opfer der Opfer sieht. Also jemand, der sagt, es ist so unfair, dass Leute Gleichberechtigung wollen, weil eigentlich ist es fair, dass es eine hierarchisierte Gesellschaft gibt. Also Leute, die, also Anti-Opfer fühlen sich quasi, empfinden eine hierarchisierte Gesellschaft irgendwie als gerecht. Also sie haben irgendwie das Gefühl, das geht schon alles mit rechten Dingen zu. Das ist alles entstanden aus einer gerechtfertigten Dominanz, aus einer Leistung, aus irgendeiner Art von Überlegenheit heraus. Und diese Überlegenheit jetzt abzugeben, das ist ungerecht. Und dann auch noch zu sagen, dass das alles irgendwie mit Ausbeutung oder Gewalt zu tun hat, ist auch super ungerecht. Also weil da so eine, also da geht es irgendwie dem Anti-Opfer mehr drum. Und wie unterscheidet man jetzt Opfer von Anti-Opfern? Genau, du hast es schon gesagt, dass und die Machtverhältnisse, die Machtpositionen, aus der sie heraus diese Ungerechtigkeit beklagen. Und was wollen sie eigentlich wiederherstellen? Und ich finde, Anti-Opfer erkennt man darin, dass sie eigentlich eine Dominanz beibehalten wollen, also dass der Verlust der Dominanz für sie ein Problem ist. Und Opfer stellen den Anspruch der Gleichberechtigung. Um das jetzt nochmal so ein bisschen konkret zu machen, weil gerade tut sich ja wieder um Lieblingskabarettisten Dieter Nuhr viel aufgeregt. Dieter Nuhr hat hat sehr viel Ärger ausgelöst in den letzten Wochen, weil er in seiner Sendung quasi ein Skit, ein was darüber erzählt hat, über das ist ja, dass zwar es mehr als 352 Femizide im Jahr gibt, aber eigentlich sind das ja gar nicht so viele und die Frauen sollten ja vielleicht die Männer mal ein bisschen besser kennenlernen, bevor sie mit denen schlafen. Also quasi auch eine Täter-Opfer-Umkehr, aber eben nicht ganz. Mhm. Also es gibt irgendwo Victim-Blaming. Aber das, was Dieter Nuhr macht, ist ja in dieser Position, ist er ja kein direkter Täter. Mhm. Aber er springt den Tätern zur Seite, weil er sich mit dem identifiziert oder weil er glaubt, dass es halt schon irgendwie, alle sind für sich selbst verantwortlich. Darin schwingt auch drin dieses, ja, man kann sich, also Opfer müssen auch selber irgendwie in die Verantwortung kommen und so weiter. Und warum macht Dieter nur das? Weil Dieter nur sich in dem Moment so um sich selbst dreht, weil er denkt, ich möchte nicht als Mann irgendwie mich damit konfrontieren, dass ich auch irgendwo mitverantwortlich bin in dieser strukturellen. Also da gibt es so eine, das ist für mich eine Anti-Opfer-Haltung. Dieses Gefühl von, also dass Leute, die, ja, dass sie meinen, sie finden das so ungerecht. Also sie können irgendwie nicht auf die Opfer, die können irgendwie nicht Zentrum des Gesprächs sein. Mhm. Viel ungerechter ist es ja, dass wir jetzt hier über Männer im Allgemeinen reden, obwohl ja die meisten Männer gar nicht gewalttätig sind oder so. Das ist quasi so eine Diskursverschiebung und auch eine Aufmerksamkeitsverschiebung, die wir an ganz vielen Stellen sehen. Das soll sich viktimisiert fühlen von dem Diskurs über Ungerechtigkeit.
Ja. Ja, diese, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber so eine Analyse hilft einem ja irgendwie total, das so zu erkennen. Vor allen Dingen, wenn es um so spezifische Personen oder spezifische Situationen geht, dann sagt man, ja, das blicke ich jetzt irgendwie, weil ich diese Ebenen unterscheiden kann und sehe, welche Mechanismen da anspringen, welche Verschiebungen es gibt, wo es sowas wie Derailing und sowas dann auch gibt. Und das ist ja trotzdem dann immer so, also mein Kopf verknotet sich dann trotzdem immer wieder, wenn ich so hin und her springe zwischen diesen, das habe ich jetzt, das kann ich jetzt einordnen, ich weiß, was hier passiert, weil diese Person, wie jetzt Dieter Nuhr, einfach auch Ebenen miteinander vermischt, ja, also vermischt dann sowas wie strukturelle Gewalt mit einem persönlichen Ungerechtigkeitsgefühl und so, und das kann man irgendwie ja so psychologisch, jetzt keine Empathie, ne, sondern im Sinne von, ich kann das so nachvollziehen, was da kognitiv passiert.
Ja.
So auf dieser Ebene kann ich das analysieren. Aber das Ganze hat ja auch gesellschaftlich richtig krasse Auswirkungen, wenn man, du sprichst von der Kultur der Härte, ne, in der auch diese Dynamiken quasi gebraucht werden, um Herrschaftssysteme aufrechtzuerhalten oder zu etablieren und so. Und das finde ich dann immer wieder so frustrierend auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es dir dann damit geht. Man analysiert das, man erkennt das, man sagt, Leute, wir sehen doch, was es hier für Mechanismen sind und dass wir das eigentlich trennen müssen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen mein LehrerInnen-Ich, dass ich das Gefühl habe, okay, lass uns das erstmal alles sortieren. So, wir haben jetzt diese Ebene, wir haben diese Ebene, wir haben diese Ebene. Das passiert, das ist die Folge daraus, das ist die Konsequenz und so weiter. Und dann komme ich aber nicht mehr hinterher. Also sobald das dann wieder auf so eine gesellschaftliche und sogar globale Ebene gehoben wird, denke ich so, wie sollen wir das noch auseinandergedröselt bekommen? So, und ja.
Ja, also ich glaube auch, was halt, was, das ist natürlich auch so ein Diskurstrick, der oft passiert, um Diskurse irgendwie ja ins Unproduktive zu lenken, weil wir haben natürlich unterschiedliche Ebenen, auf denen wir sprechen. Und da, und ich finde, Antiviktimismus ist, beinhaltet ja auch dieses, ah, dein Problem ist gar nicht so ein großes Problem. Es gibt noch ein viel größeres Problem. Und also man wird quasi auch, also man kriegt diesen Vorwurf, man macht sich zum Opfer und man wird, und dieser Vorwurf funktioniert auch nur, weil es eigentlich ein Bild gibt, von wer eigentlich ein wahres Opfer ist. Also wem es eigentlich schlecht geht und wer eigentlich Grund hätte, sich zu beschweren, es aber nicht tut, weil die viel, weil die wahren Opfer sind eben nicht so dreist und heulen die ganze Zeit rum, weil das sind Leute, die versuchen das erstmal selber privat und alleine zu klären. Das wird auch gerne so im Antiviktimismus, dieses Bild wird gerne gezeichnet. Das heißt, das funktioniert natürlich auch gut, wenn man diese Ebenen, wenn man in den Ebenen springt. Also wenn man jetzt zum Beispiel, weil man könnte immer sagen, egal was wir hier besprechen, in dieser Stadt, in diesem Ort, ist immer relativ zu einer, zu einem globalen Verhältnis, wo man sagen kann, ja, hier und da sind die Probleme aber pressierender und das ist schlimmer. Also warum
reden wir hier überhaupt über irgendwas? Also, es ist doch alles hier im Vergleich, geht es uns doch gut. Ja.
So, aber das ist natürlich eine wahnsinnige Instrumentalisierung von Menschen, denen, die in irgendeiner Form, also es funktioniert überhaupt nicht. Was ganz oft gesagt wird, ist ja, ne, also weiß ich nicht, wenn es um Feminismus geht, dass man dann irgendwie zeigt, ja, aber wir haben ja noch alles, das ist mit den Frauen, die unter der Herrschaft der Taliban gerade leben müssen oder so. Aber die Sache ist, es sind eben nicht die Menschen, die quasi dann wahrscheinlich dieses Beispiel vorhalten, die interessiert wären, irgendwo Gleichberechtigung oder Emanzipation für Frauen in Afghanistan herzustellen, sondern es sind ja viel eher die FeministInnen selber, die sich dafür einsetzen. Ja. Also es ist also meistens nicht dafür gemacht, dass man tatsächlich denkt, hier, also die meisten Leute nutzen das eben nicht mit einem wahren Interesse für ein sogenanntes größeres Problem. Und ich finde auch, ich verstehe aber auch, dass man sich schnell verheddern oder verknoten kann, weil wir leben in einer Welt, wo wir einfach, wo Informationen so zugänglich sind. Wir wissen einfach sehr, sehr viel. Wir ballern uns jeden Tag durch unser Telefon einfach so viel Information rein, dass es schwer ist zu sortieren und dass es schwer ist, auf sich zu konzentrieren auf ein Problem, ohne das Gefühl zu haben, das ist jetzt aber fast, das erfordert ja fast Ignoranz gegenüber was anderem, was auch passiert. Was einen total uneffizient, also was jede Diskussion, aber auch einen selber sehr schnell nicht so wirklich handlungsfähig machen kann. Und ich glaube, das ist eben, dass so ein Denken, dass wir immer ständig sortieren möchten, was ist jetzt das größte Problem, das wird nicht so funktionieren, dass wir zuerst das lösen und dann das und dann das und dann das und alle gemeinsam, sondern Arbeitsteilung ist gefragt. Also manche machen hier, manche machen da und so weiter. Und so muss das funktionieren. Und damit das funktioniert, braucht es natürlich ein gewisses Vertrauen und eine Solidarität miteinander. Also, dass man versteht, okay, diese Person kämpft jetzt gerade hier für was ganz anderes, aber ich verstehe, dass das auch Teil des Kampfes ist, irgendwo eine gerechtere Gesellschaft am Ende herauszubekommen. Was aber, also das sage ich mal, es wäre jetzt so das Ideal. Aber wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie, wir leben in einem kapitalistischen System. Es ist halt eben, deshalb wird auch, sage ich mal, passiert das sehr schnell, auch innerhalb Bewegungen für soziale Gerechtigkeit, dass da schnell geguckt wird, diese Person, dieses Thema bekommt gerade viel Aufmerksamkeit und das ist negativ für unser Thema und das ist auch unfair und so weiter. Also ich finde, was vielleicht auch nach 2020 oder auch schon während 2020 nicht gut gelungen ist, ist also dieses Verständnis zu haben von sozialer Gerechtigkeit, dass man weiß, okay, vielleicht verhandeln wir hier gerade, ist im Zentrum gerade antischwarzer Rassismus, aber anstatt zu sagen, hey, aber antischwarzer Rassismus ist gar nicht das größte Problem, wir haben hier noch ein viel größeres Problem, eher zu sagen, aber aus diesem Denken, aus dieser Struktur der Unterdrückung ergeben sich auch die und die und die Probleme und deshalb knüpfen die auch aneinander an und deshalb müssen wir uns, also man muss halt quasi hinzufügen, anstatt zu versuchen, sich irgendwie um diesen kleinen Aufmerksamkeitsball so zu streiten. Das ist so, das wäre, sag ich mal, das ist so die Idealvorstellung. Aber ich finde das aber auch eine Herausforderung, weil ich sehe auch manchmal Sachen, wo ich denke, also ich weiß, ich persönlich habe jetzt keine Zeit dafür. Ja. Ich finde das jetzt irgendwie gerade nicht so wichtig. Ja. Ich finde, das könnte auch irgendwie, ich finde gerade, ich weiß irgendwie, dieser Celebrity hat jetzt irgendwas Problematisches geäußert, aber ich kann mich jetzt gerade nicht, also this is really not my problem right now. Ja. So, dass ich kann gerade nicht in dieses Gespräch einsteigen. Das heißt, auch da ist es so ein bisschen diese Frage von, ne, man muss auch selber, meine Methode ist dann, ist einfach irgendwie mich selber nicht das Gefühl zu haben, ich muss zwingend irgendwie nicht jedem Problem annehmen, also so eine, anstatt bereit,
einzusteigen und zu sagen, wie bescheuert das ist, dass sich alle gerade damit beschäftigen. Ich finde, das ist irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. Ich finde, was produktiver ist, ist einfach, sage ich mal, so ein bisschen stoisch an seinem Thema weiter dran zu bleiben, anstatt irgendwie sich auch so ablenken zu lassen. Ja.
Ja, da gehst du ja auch sehr so reflektierend und auch selbstkritisch mit dir und deinen Gedanken dazu um und beschreibst viele. Es ist eins meiner Lieblingsworte im Podcast Spannungsfelder, die sich da so auftun, weil sie ja nun mal auch real sind. Mhm. Ne? Weil es gibt halt viel, um das man sich kümmern müsste. Und das ist eben auch eins der Phänomene, was wir total wahrnehmen. Ja, also dass dann auch so ein Gegeneinander auch gemacht wird an Stellen, wo man wirklich denkt, ah, Vorsicht, dass wir nicht da jetzt reintappen, weil wir damit eigentlich auch eine Verschiebung herstellen. Wenn wir jetzt hier gegeneinander agieren, statt im Blick zu halten, das Thema ist wichtig, das Thema ist aber auch wichtig. Und wir sollten jetzt eben nicht gegeneinander agieren, sondern vielleicht, ne, wie du das gerade beschrieben hast, auch im besten Fall am Ende voneinander irgendwie lernen, profitieren oder wie auch immer. Das ist natürlich eine große Herausforderung. So, ja.
Ja, vor allen Dingen, weil es einfach ganz konkret ja auch nicht nur, also es passiert ja nicht im luftleeren Raum. Ja. Es geht ja um tatsächliche Sachen. Es geht um Fördergelder, es geht um Gelder, die irgendwo hingehen. Es geht um Manpower, die irgendwo hingeht, wo Leute sich bereit erklären, irgendwie zu helfen und wo sie sich nicht bereit erklären, irgendwo zu helfen, weil sie es gar nicht auf dem Schirm haben. Also ich verstehe diese Konkurrenz, beschuldige Sarah Wagenknecht. Ich sage mal, Sarah Wagenknecht, die Schuld. Nein, aber unter anderem, glaube ich, ist sie jetzt sehr, für mich steht sie sehr für ihre Bewegung dann, sich von der Linken abzugrenzen und quasi eigentlich mit diesem 2021 erschienenen Buch Die Selbstgerechten quasi diese Lagerbildung nochmal sehr klar zu definieren von den Leis der Linken, den morgen abgehobenen Elitären, die sich zum Opfer machen und eigentlich keine richtigen Probleme haben, und den ehrlichen, wahren Linken, der Klassenkampf, der eigentlich quasi... Und die ArbeiterInnen, die wirklich eigentlich die ins Zentrum gestellt werden müssen, und die ganzen anderen Themen, das sind irgendwelche so akademischen Uni-Themen. Ich finde es so schade, weil es leider total funktioniert hat. Also weil ich glaube, dass es auch innerhalb der Linken so eine Anti-Wokeness gibt, die so ähnlich klingt wie Sarah Wagenknecht. Wenn es doch so einfach gewesen wäre, es wäre so einfach gewesen, diese vielen Menschen, die wegen Black Lives Matter auf die Straße gegangen sind oder wegen anderen Dingen auf die Straße gegangen sind, zu sagen, es ist total wichtig, sich gegen Rassismus einzusetzen, aber dazu gehört auch ein Klassenbewusstsein. Und wahrscheinlich kriegt man auch ganz viele der Themen, die euch beschäftigen, sind auch verbunden mit Klassenverhältnissen. Oder, also das heißt, stärkt doch, geht doch auch, also man hätte es so gut, es war ja, da sind viele junge Leute gewesen, die wären total bereit gewesen, das auch zu machen. Aber anstatt das, anstatt da irgendwie so eine Verbindung und auch vielleicht eine gewisse Aufklärung stattfinden zu lassen, gab es ein kollektives sich umdrehen nach rechts und sagen, ah, hier laufen uns die Leute weg. Also ich finde es so schade, weil es, weil wir das bis heute nicht gelöst bekommen haben. Und dass auch jetzt die Graben so tief sind, dass es echt schwer ist, finde ich, da wieder zusammenzukommen.
Trotzdem ist es irgendwie unsere Aufgabe. Ja. So, das bleibt dabei. In der Antidiskriminierungsarbeit und in der Pädagogik gibt es so ein Konzept in Bezug auf die Thematisierung von beispielsweise Diskriminierungsformen. Das nennt sich Nicht-Dramatisierung, Dramatisierung und Entdramatisierung. Wenn man etwas, so wie wir das jetzt auch gemacht haben, problematisiert, also dramatisiert, ne, wie zum Beispiel den Diskurs über Opfer und Anti-Opfer, dann ist es immer wichtig, in diesem Konzept zu sagen, wie entdramatisieren wir es dann auch wieder, damit man nicht stehen bleibt und sagt, okay, jetzt haben wir irgendwie diese Analysewerkzeuge und wir können das jetzt sehen und analysieren, aber fühlen uns trotzdem irgendwie überfordert davon oder fühlen uns trotzdem irgendwie erschlagen von all diesen Ebenen, die man sich dann anschauen müsste. Und ich finde, das passt irgendwie ganz gut zu diesem Bild der Baustellen, dann zu sagen, wie können wir das denn jetzt auch ein bisschen entdramatisieren? Was wären denn mögliche Baustellen, die wir eröffnen könnten? Jetzt nicht so, als gäbe es nicht schon genug Baustellen, aber wir bleiben mal in dem Bild, um auch wirklich so Selbstwirksamkeitserfahrungen und sowas und so ein echtes Spüren von Solidarität wiederherzustellen. Ist es für dich auch sowas wie von dem großen Ganzen wieder ins Kleinere gehen, also so konkreter arbeiten? Oder könntest du dir da vorstellen, dass es auch irgendwie einfach erstmal eine Beschäftigung mit diesen Analyseinstrumenten ist? Ich meine, Menschen funktionieren unterschiedlich, ne? Also manche sind eher kognitiv unterwegs und brauchen das, manche brauchen aber auch irgendwie dann so eine eher eine emotionale Stärkung. Hast du da eine Idee, was so Baustellen sein könnten, die dann das auch gesellschaftlich wieder so ein bisschen bearbeitbar machen, sage ich jetzt mal.
Ja, ja, ja. Ich denke da auch viel drüber nach, weil ich auf der einen Seite, ich glaube nämlich auch, wir haben auf der einen Seite haben wir es mit so einer mit so einem sehr emotionalisierten Zustand zu tun. Also, dass wir Probleme in so einem emotionalisierten Zustand, in einem Zustand der Empörung irgendwie dann interessant finden, aber nachhaltig wird das. Also kann man das nicht aufrechterhalten, es ist nicht nachhaltig. Das heißt, man muss auch irgendwo interessiert dranbleiben, wenn es irgendwie, wenn, sag ich mal, so die ersten Erkenntnisse, die einen so wow-mäßig so das Gefühl haben, sie öffnen einen die Augen, dass man da auch dranbleibt. Und meine Erfahrung ist, dass man, und da geht es mir auch in dem Buch auch ein bisschen drum, dass zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel das Opfer nimmt, ich glaube, das Opfer ist sehr aufgeladen mit entweder negativen Abwertungen, aber auch mit so Überhöhungen. Also, dass man entweder denkt, man, das Opfer muss irgendwie perfekt sein oder es muss irgendwie, muss irgendwas Krasses repräsentieren oder das Opfer ist so störend und sollte eigentlich weg. So. Und die Sache ist, kann halt kein Mensch leisten. Und darum geht es auch nicht. Also, es ist einfach, ob eine Person, die Gewalt erfahren hat, die von Diskriminierung betroffen ist, ob das jetzt eine sehr tolle Person ist oder eine sehr anstrengende, nervige Person, hat jetzt eher so nichts mit der Diskriminierung zu tun. Also das ist halt, oder mit der Gewalterfahrung. Und das ist halt das irgendwie auch ein bisschen das, was manchmal da ist, einfach das Menschliche ist. Wir sind am Ende, sind wir alle Menschen. Und auch eine Erfahrung, Opfer zu sein oder eine Erfahrung, ja, die Erfahrung, Opfern zu sein, macht Menschen auch nicht zu besseren Menschen. Sie macht sie auch nicht unbedingt zu schlechteren Menschen. Es ist halt, also wir müssen quasi, es geht, was ich sagen will, ist, es geht quasi um etwas, was gar nicht mit dem Menschen selber unbedingt zu tun hat. Also es geht trotzdem darum, dass Leute, egal wie sie sind, einen Anspruch auf Gerechtigkeit haben. Das heißt, man muss irgendwo die objektiven Faktoren von Ungerechtigkeit finden und die irgendwie klarstellen. Auch wenn das so, wenn das, also es kann auch sein, dass eine Person, also dass das Gerechtigkeitsempfinden quasi nicht unbedingt der Maßstab ist für das, was Gerechtigkeit ist. Das ist das Komplizierte. Ne? Also, weil es gibt Menschen, die werden nie das Gefühl haben, dass sie gerecht behandelt werden. Es gibt Menschen, die werden sehr ungerecht behandelt, die beschweren sich nie. Das hat aber für unser gesellschaftliches Projekt, muss es irgendwo, also das kann man natürlich nicht ganz ignorieren, aber irgendwo müssen wir auch eine Linse finden, die das nicht priorisiert. Die nicht irgendwie, sondern tatsächlich irgendwie wirklich daran, an diesen Strukturen interessiert ist. Also wie machen wir es besser? Wie können wir die Leute, wo fallen Leute hinten über und was können wir denen anbieten? Und wo müssen auch Leute selber irgendwie, also ab einem gewissen Punkt, das verstehe ich ja auch, müssen Leute quasi in ihrer Selbstwirksamkeit, sind wir alle auf uns selber gestellt und müssen selber uns die Frage beantworten, was wir aus diesem Leben machen wollen. So. Also ich verstehe diese Sachen von Mindset und du musst dich selber da rausholen und du musst einfach das und das machen und dann wird das schon. Ich verstehe, warum das so viel Anklang findet, weil Leute ganz große Sehnsucht haben, selbstwirksam zu sein, weil Leute nicht wollen, dass alles ihnen nur passiert und so. Das verstehe ich auch. Aber es gibt einfach manche Dinge, die liegen außerhalb des Wirksamkeitsbereiches. So, das stimmt auch. Also, dass wir jetzt zum Beispiel, wir sind gerade in der Hitzewelle, klar können wir alle Maßnahmen ergreifen, die für uns besser sind, damit wir die Hitze besser aushalten. Aber das heißt nicht, dass der Klimawandel dann verschwindet, nur weil hier eine AC drin ist. Also so, das ist einfach, so funktioniert es eigentlich. Also von daher ist es, also ich glaube, das ist so ein bisschen die Baustelle, die ich jetzt hier versuche zu identifizieren, ist halt wirklich eine, die so hinter diesen, die wirklich auf die Strukturen guckt. Und wirklich versucht, so bei den Tatsachen zu bleiben. Und das heißt nicht, dass es auch, es braucht natürlich einen Raum für Gefühle und für die emotionale Auseinandersetzung und so weiter. Aber ich sehe gerade, wenn es um den Diskurs von über soziale Gerechtigkeit und Diskriminierung geht, habe ich nicht das Gefühl, dass da irgendwo, also dass die Gespräche, die produktiven Gespräche daran scheitern, weil Leute diese Realitäten nicht annehmen wollen. Also man kann dann ja über Lösungen streiten oder man kann sagen, ich glaube, das funktioniert, das, also ich weiß nicht, Leute haben einfach unterschiedliche Ideen davon, wie man es löst. Aber wenn Menschen sagen, das Problem gibt es nicht, wir leben nicht in dem Patriarchat, wir leben, Rassismus ist in Deutschland kein Thema oder so, dann kann man überhaupt nicht, dann kann man ja überhaupt nicht reden. Also man kann immer noch sagen, ich habe mit den Ideen, die hier Alice hat, das hat total Probleme, aber mit dem, mit den, also ich finde, dann sollte man, aber wenn man sagt, weil ich glaube, dass es keine Ungerechtigkeit gibt eigentlich, dann ist, also dann kann ich auch, dann weiß ich nicht mehr, also das, dann heißt es quasi, dann ist quasi das Gespräch dann auch beendet, weil dann ist die Idee so, ah ja, ich soll einfach, ich und alle quasi, die diese Dinge adressieren, sollen einfach die Schnauze halten und einfach nicht darüber reden. Wir sollen das Problem ignorieren, dann geht das Problem auch weg. Das ist die Idee dahinter. Und um das wieder auf Baustellen zu führen, ich glaube, wir alle kennen diese ignorierten Baustellen, wo niemand ist, die Ewigkeiten da stehen. Wo alle aufgehört haben zu bauen. Ich weiß nicht, sie sind halt dann, das baut sich nicht von alleine, wächst da irgendwie eine Straße oder ein Haus oder ein Fahrradweg oder ein Park. Das muss man halt schon selber dann, das muss man dann halt schon auch zu Ende führen. Also deshalb, ja, es ist halt, genau, das, ja, so ist, finde ich das.
Ja, ich musste jetzt gerade total, bei dem, was du gesagt hast, auch nochmal an den Umgang mit der Mutter von Sedat Gürbüz in Hanau denken, weil das ja auch so ein Umgang war, als so ein, ja, die hat sich nicht wie so ein Opfer gezeigt, wie das irgendwie in diesen Räumen gesellschaftlich, ne, erwartet wurde. Und dadurch hat dann total, ist es total aus dem Blick verloren gegangen, vielleicht auch gewollt, ja, so, worum es eigentlich ging. Und das war, also das ist einfach auch so ein beschreibender Moment, finde ich, in den letzten Jahren gewesen, bei diesem Jahrestag, wo man so erkannt hat, wie krass sich das so verschiebt, hin auf diese Frage, wer spricht wie und wer positioniert sich wie, weg von dem eigentlichen Problem an sich. Das einfach nur als Ergänzung, weil mir das gerade so durch den Kopf gegangen ist.
Absolut. Und ich glaube, das ist auch, also jeder, der Community-Arbeit macht oder der irgendwo, jeder weiß, dass das immer irgendwie sich reinmischt in die eigentliche Arbeit. Also dass es auch ein Teil ist, den man irgendwie beackern muss. Also ich meine, als Lehrerin weißt du auch, man würde auch nur Unterricht machen, aber manchmal sind halt andere Dinge, die auch wichtig sind, die auch da mit reingehören. Das verstehe ich, dass es quasi, dass wir nicht an so ein, dass wir alle gefühlslose Menschen werden, die einfach so ganz rational auf die Probleme gucken können. Aber ein Wissen darüber, was, also auch genau wie du meintest, dieses Sortieren, was sendet jetzt wohin? Was ist das jetzt eigentlich für ein Konflikt? Ist es ein zwischenmenschlicher Konflikt? Ist es ein struktureller Konflikt? Ist irgendwie wichtig zu verstehen, dass wir, ja, wir sind halt alles Menschen. Wir, diese Dinge kommen manchmal, also auch in Safe Spaces, auch in Community-Arbeit, kommen wir an unsere Grenzen und haben Gerechtigkeits- und Ungerechtigkeitsempfinden. Aber die sollten halt, wir sollten halt lernen, das irgendwie lösen zu können und trotzdem irgendwie bei der, trotzdem gemeinsam irgendwie an der größeren Sache trotzdem weiterzuarbeiten. Super. Das wäre schön.
Ja.
Und dann macht es das nicht ein, uns macht es halt natürlich nicht einfacher, dass die Frustration, die innerhalb dieser Räume, wo gerade wo Leute miteinander ringen, um Lösungen zu finden, fortinstrumentalisiert und genutzt werden von irgendwie einer, von so rechten Leuten, die nur darauf warten, dass jemand mal irgendwie mit den Augen rollt und sagt, ach, ist so nervig da drin. Dass man sagt, ja stimmt, die Probleme gibt es auch gar nicht. Komm zu uns. Wir reden überhaupt gar nicht mehr über Ungerechtigkeit. Also so, da ist, ja. Das ist halt auch, das macht es natürlich nicht einfacher, diese Herausforderungen dann auch, auch zu besprechen. Ich glaube nämlich auch, dass ganz oft man das Gefühl hat, man darf nicht darüber reden. Man darf nicht über die Probleme innerhalb der Community reden oder so, weil das sofort instrumentalisiert wird von Recht. Ich bin mir nicht sicher, also ich weiß nicht, ich glaube, wenn die Rechten schon so, dann merkt man ja, die Rechten haben schon so einen Daumen drauf. Ich glaube, man sollte mutig und selbstbewusst sein, auch Dinge innerhalb bestimmter Räume problematisieren zu können oder auch öffentlich besprechen zu können, ohne dass es sofort gewertet wird von man entzieht sich jetzt oder man cancelt jetzt oder so.
Voll. Du machst das ja im Buch und es, also für die, die noch nicht gelesen haben, es geht noch um viele, viele Themen, wo du noch mal so ein bisschen expliziter reingehst oder das, was du am Anfang, ne, mit dem Schlüsselloch, was ich eben gesagt habe, aufmachst, dann noch mal erklärst. Es geht um sowas wie Triggerwarnungen, ne, und Spannungsfelder, die sich da aufmachen, Empowerment, Resilienz, geht sogar um Jesus an einer Stelle und auch an so wirklich Definitionsfragen und so, was ich super spannend fand, weil das auch nochmal die Perspektiven irgendwie wechselt. Wir können nicht alles besprechen, dafür gibt's aber einen Büchertisch, das möchte ich nochmal kurz erwähnen, Top-Überleitung hier.
Ja, sehr gut.
Von der Maternus-Buchhandlung draußen. Und am Ende des Podcastes, es ist jetzt ja schon so ein bisschen vorangeschritten, dürfen alle GästInnen immer eine Hausaufgabe stellen. An mich, stellvertretend für alle, die zuhören. Jetzt sind wir heute sehr viele Zuhörende, also können sich hier alle die Hausaufgabe notieren und dann auch ganz brav machen und dann dir schicken. Aber das wird ja später auch, genau, dann als Podcast erscheinen und da gilt es natürlich auch.
In dem Buch stelle ich eine Hausaufgabe an Heterocis-Männer. Und zwar die Frage, wenn man morgen aufwacht und es gibt nur Männer, alle anderen sind weg, wie müsste diese Gesellschaft sein? Wie müssten Männer werden, damit diese Gesellschaft funktioniert? Da kann man ja vielleicht dann identifizieren, wo es vielleicht hakt oder mangelt. Oder, aber ich glaube, diese Hausaufgabe kann man auch erweitern oder variieren in der Frage von, wenn man sich die Frage stellen muss, wo ist die Selbstwirksamkeit und was lagert man quasi aus, wo denkt man, das macht irgendwie jemand anders für einen. Das heißt, wenn man sich irgendwie, sucht euch mal, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid frustriert mit eurer eigenen Community oder so, oder wenn ihr irgendwie, vielleicht könnt ihr euch auch diese Frage stellen, dieses, wenn wir morgen aufwachen, sind nur noch diese Menschen und nur noch diese Gruppe an Menschen da, was müsste passieren oder was könnte sogar auch passieren, damit das funktioniert. Also was braucht, und da vielleicht, es ist eine Möglichkeit zu identifizieren, genau, wo es vielleicht noch an Selbstwirksamkeit fehlt.
Vielleicht ist das eine Denkaufgabe. Ich denke manchmal so, wenn ich morgen aufwachen würde und es wäre nur,
weiß ich nicht, nur schwarze Trauen.
Ich glaube, es würde ganz gut funktionieren. Nein, aber
dann kann man ja auch, das kann man ja auch für sich feststellen und sagen, eigentlich liegt das Problem wahrscheinlich woanders, mein.
Ja, vielen, vielen Dank, Alice. Wir sind gespannt auf die Antworten. Und ich würde sagen, einen Applaus erstmal an dich. Vielen Dank fürs Zuhören, für den Podcast und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, dass ich hier sein durfte. Klar. Oh,